Ja, vielen Dank für die gute Einleitung. Und wir haben gemerkt, es geht um Jesus Christus heute. Und eigentlich geht es jeden Sonntag um Jesus Christus. Und gerade war das Thema schon eingeblendet. Wer ist Jesus Christus für dich? Diese Frage stellt sich an dich. Und wenn man genau hinschaut, diese Frage wird auch an mich gestellt. Wie ich auf dieses Thema gekommen bin, war eine Unterhaltung mit meinem Arbeitskollegen. Wir hatten gemeinsam einen Auftrag auf der Arbeit abzuarbeiten. Und weil ich weiß, dass er privat Schwierigkeiten hat und er mir ein bisschen davon erzählt hat, und er weiß, dass ich an Jesus Christus glaube, dann habe ich ihm Hilfe angeboten. Ich habe ihm gesagt, bitte wende dich an Jesus, sag ihm deine Probleme. Er wird dir helfen, er wird eingreifen. Aber er hat es abgelehnt. Ich habe ihm auch angeboten, gemeinsam zu beten. Wollte er alles nicht. Und daraufhin sagte er sogar noch, dass ich nicht ständig Jesus Christus sagen soll. Er sagt, nenne es Licht oder nenne es Liebe, aber nicht Jesus. Es stößt mich eher ab, als es mich anzieht. Ich habe ihm dann erklärt, dass es nicht so einfach ist. Ich kann nicht einfach für Jesus etwas anderes einsetzen, das geht nicht. Jesus bedeutet mir alles. Ich muss seinen Namen aussprechen, weil er mir so viel bedeutet. Was Jesus für mich getan hat. Deswegen muss ich immer wieder seinen Namen verkündigen und seinen Namen groß machen. Und auch diese Unterhaltung hat mich dann an einen Artikel erinnert, in dem es um das Berliner Stadtschloss ging. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, es wurde vor kurzem neu eröffnet, nach einer großen Renovierung. Das sieht so aus, Berliner Stadtschloss. In den Jahren 2013 bis 2021 durch Spenden originalgetreu sogar nachgebaut. Und ich zitiere aus Wikipedia: Das Schloss war ein zentrales und eines der größten Bauwerke Berlins, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts. Als Fluchtpunkt mehrerer Blick- und Straßenachsen prägte es mit seinen Fassaden, seinen Ausmaßen und seiner im 19. Jahrhundert hinzugefügten 70 Meter hohen Kuppel seit jeher das Stadtbild. Und um diese Kuppel ging es in dem besagten Artikel. Diese Kuppel besitzt eine blaue Inschrift. Und die besteht aus zwei Kombinationen, aus zwei Bibelversen, einmal aus Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 4,10. Es wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Folgendermaßen zusammengesetzt. Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und dieses Spruchband hat heute, wie man sich denken kann, ja auf die meisten Menschen wahrscheinlich eine eher abstoßende Wirkung, so ähnlich wie bei meinem Arbeitskollegen. Ja, weil es hier erstens um den Namen Jesus Christus geht und zweitens um seinen alleinigen Herrschaftsanspruch an mein und dein Leben. Und Claudia Roth, eine von den Grünen, sie ist zurzeit Kulturstaatsministerin und Teile der Bundesregierung, sie haben eine Idee, die Inschrift an dieser Kuppel in einem Kunstprojekt mit alternativen Texten aus LED-Leuchttafeln zu überblenden. Und mit der Begründung, dass es sich bei dieser Inschrift um eine politische Botschaft handelt. Und Zitat dazu, sie stehe für ein Königtum, das seinen Machtanspruch allein auf Gott begründete und eben nicht auf die Macht und Selbstbestimmung des Volkes. Dabei hat sogar der katholische Erzbischof von Berlin, er heißt Heiner Koch, eine andere Meinung dazu. Und er sagt, dass es eine Aufforderung ist, dass sich Menschen nur vor Gott verbeugen und keiner irdischen Macht diese Ehre erweisen sollen. Daraus spricht eine große Freiheit. Also ist es eine relativ hitzige Debatte darüber entstanden, über dieses Bibelwort an dem Berliner Schloss. Mal sehen, wie die Debatte weitergehen wird. Ob das Wort Gottes an dieser Stelle bald vielleicht nicht mehr lesbar sein wird. Als Jesus hier auf der Erde lebte und mit seinen Jüngern unterwegs war, fragte er sie einmal, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und diese wichtigste Frage, die Jesus seinen Jüngern stellte, steht in Lukas 9, 18 bis 22. Das lesen wir uns mal. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia. Und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das 9. Kapitel aus dem Lukas-Evangelium beginnt damit, dass Jesus seine 12 Jünger aussendet, um das Reich Gottes zu verkündigen. Um Kranke zu heilen, um Dämonen auszutreiben. Und das hat natürlich die Menschen, die damals lebten, neugierig auf Jesus Christus gemacht. Und die haben sich mit Sicherheit gefragt, wer ist dieser Jesus? Natürlich gab es auch viele falsche Behauptungen über ihn. Und sogar der Vierfürst Herodes fragte sich, das liest man im Vers 9, wenn man etwas vorher im Text nachschaut, er fragte sich, Johannes habe ich enthauptet, wer ist aber der, von welchem ich dies höre? Und er wünschte, ihn zu sehen. Und Petrus, haben wir gelesen, hatte erkannt, wer Jesus war. Er nannte Jesus den Christus Gottes, was eine alttestamentliche Bezeichnung ist für Jesus, also für Messias, den versprochenen Retter. Und gleichzeitig markiert aber dieses Kapitel ab Vers 21 eine Wende. Jesus gebietet seinen Jüngern, diese Erkenntnis, dass er der Christus Gottes ist, für sich zu behalten und verrät ihnen zum ersten Mal, dass er viel leiden wird und sogar getötet werden muss. Aber er würde am dritten Tag wieder lebendig werden. Und Jesus wusste, dass diese Wahrheit über ihn, die verbreitet wurde, auch seine Feinde erreichen würde. Und deswegen hat er ihnen direkt erzählt, was ihn noch erwartet. Und eine Begebenheit möchte ich herausgreifen, sie steht im nächsten Kapitel, im Kapitel 10, und ist eigentlich eine der bekanntesten Abschnitte überhaupt. An dieser Begebenheit lässt sich es sehr gut zeigen, wer Jesus Christus ist. Es ereignete sich, nachdem Jesus nochmals Jünger aussandte, diesmal 70 Jünger, also Jesus hatte mehr Jünger als 12, aber 12, das war so der innere Kreis oder der harte Kern, woraus dann später die Apostel entstanden sind. Und als diese 70 Jünger zurückkamen, freuten sie sich und erzählten voller Freude, dass sogar die Dämonen in Jesu Namen ihnen untertan gewesen sind. Daraufhin antwortete Jesus, dass sie sich lieber freuen sollten, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Das soll ihre größere Freude sein. Ja, dieser Abschnitt, den wir uns jetzt lesen, es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, Verse 25 bis 36. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihn, die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Wir haben gelesen, ein Gesetzesgelehrter, man könnte auch von einem Schriftgelehrten sprechen, oder einem Rechtsgelehrten, jedenfalls einer, der die jüdischen Schriften besser kannte als jeder andere und besonders das Alte Testament. Und dieser gebildete Mann kam zu Jesus und stellte ihm ja eigentlich die wichtigste Frage des Lebens. Aber wir haben auch gelesen, er versuchte Jesus. Und der Teufel, der versuchte Jesus immer wieder mal. Und vor kurzem hat der Klaus Stemmler uns es auch sehr bildhaft dargestellt, wie er vom Teufel persönlich versucht wurde. Aber diesmal versucht der Teufel Jesus durch einen Menschen, durch einen anderen Menschen. Und zwar diesmal sendet der Teufel einen seiner besten Leute, einen Gesetzesgelehrten, einer seiner besten Männer. Ja, es wäre schön, wenn sich mehr Menschen in unserer Gesellschaft wirklich diese wichtigste Frage stellen würden, anstatt sich über die Aussagen der Bibel zu ärgern. Und diesem Gesetzesgelehrten war immerhin klar, dass es ein ewiges Leben gibt. Und bei dieser Frage war er bei Jesus Christus genau an der richtigen Adresse, denn da war Jesus der Experte. Ja, nur schade, dass dieser Mann von Jesus keine hilfreiche Antwort erwartete. Die Antwort dieses Mannes zeigt, dass er ein hervorragender Theologe ist. Das kann man daran erkennen, wie er geantwortet hat. Er hat geantwortet aus der Kombination von zwei Bibelstellen, ähnlich wie die Zusammenfassung an der Kuppel am Berliner Stadtschloss. Die erste steht in den Zehn Geboten, 5. Mose 6, 4 bis 5, und der zweite Teil aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und Jesus sagt zu ihm: Gut gemacht, sagte er. Aber der Gesetzeslehrer, der konnte sich da nicht so richtig drüber freuen. Denn er wollte ja Jesus zu Fall bringen. Er versuchte ihn ja. Und hinzu kommt noch, dass Jesus einen kleinen Satz ergänzte, den der Gesetzesgelehrte nicht kommen sah. Er sagte: Tu dies, so wirst du leben. Und diese Ergänzung macht Jesus, weil er weiß, dass der Gesetzesgelehrte natürlich die Gebote aus 3. Mose auswendig kennt. Und genau aus 3. Mose 18, Vers 5. Und da steht dieser Vers, den der Gesetzesgelehrte natürlich kannte: Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und er wollte sich rechtfertigen, warum er diese Nächstenliebe nicht ausleben kann. Und deshalb stellte er Jesus die Frage, die unter den Gelehrten damals heftig diskutiert wurde: Wer ist mein Nächster? Das war für die Gesetzesgelehrten noch nicht klar. Da waren die am Diskutieren drüber. Und für viele Schriftgelehrte war der Nächste ein Jude, der ihre Gesetze, ihre eigenen Gesetze und Gebote befolgen konnte. Und mit dieser Einstellung konnten sie es rechtfertigen, dass sie auf Juden herabsahen, die ihren Maßstäben nicht entsprachen. Die Heiden standen für sie sowieso außen vor und gehörten mit Sicherheit nicht zu ihren Nächsten. Und wie beantwortet Jesus diese zweite Frage dieses Gesetzesgelehrten? Jesus argumentierte nicht, so wie das die Schriftgelehrten taten. Er formulierte auch keinen neuen Lehrsatz. Er ließ sich auch nicht auf eine Diskussion ein, sondern erzählte einfach diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jesus erzählte ihm: Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Es sind 1000 Höhenmeter Unterschied. Jerusalem liegt ca. 754 Meter über dem Meer. Jericho liegt ca. 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Eine sehr gefährliche Reise damals. Eine 17 Kilometer lange Strecke, auf der man damit rechnen musste, überfallen und ausgeraubt zu werden. Vermutlich hätte sich der Gesetzesgelehrte nicht anders verhalten wie der Priester und der Levit aus dieser Geschichte. Aber nun erzählt Jesus von einem Samariter. Und die Samaritaner, die Mehrzahl davon, von denen, wurden von den Gesetzeslehrern verachtet. Denn das waren keine richtigen Juden in ihren Augen, sondern ein Mischvolk, was sich damals mit den Assyrern vermischt hatte, als sie in der Gefangenschaft waren. Und es war auch nicht üblich, dass Samaritaner diese gefährliche Reise unternahmen. Denn die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass gerade die Samaritaner dort überfallen wurden. Und dieser Samariter sah diesen halbtoten Mann am Boden liegen und der elende Anblick weckte Mitleid mit ihm. Er leistet ihm natürlich sofort erste Hilfe. Nicht natürlich, sondern er leistet ihm dringende erste Hilfe. Aber nicht nur das, sondern sogar Vorkasse. Und das alles tat der Samariter nicht deshalb, weil er sich an das Gesetz des Mose erinnerte und dachte: Ich muss meinen Mitmenschen lieben wie mich selbst, also muss ich dieses Gesetz halten. Ich muss es befolgen, ich muss diesem Mann helfen, ob es mir gefällt oder nicht. Nein, er tat es, weil ihm dieser arme Mann, halbtote Mensch, einfach nur leid tat. Und jetzt stellt Jesus dem Gesetzesgelehrten eine Frage in Vers 36. Und damit entlarvt er die Vorurteile und den Hass in seinem Herzen gegen die Samaritaner. Er hätte auch einfach sagen können, dass der Samariter dem Mann der Nächste war. Hätte der Gesetzesgelehrte so antworten können. Aber es würde ihm niemals einfallen, dieses Wort Samariter auszusprechen. Hätte er niemals getan. Es war unter seiner Würde, diesen Namen in den Mund zu nehmen. Und damit gab Jesus diesem Mann eine zweite Chance, sein Unvermögen einzugestehen. Der Gesetzesgelehrte hätte Jesus gestehen können, dass er zu solchem Tun nicht in der Lage ist, weil er das Gesetz nicht erfüllen kann. Kein Mensch kann das Gesetz erfüllen. Auch du nicht und auch ich nicht. Und Jesus reagiert anders auf Menschen, die wirklich ehrlich auf der Suche sind. Und so war es zum Beispiel beim Nikodemus. Hätte dieser Gesetzesgelehrte von Jesus tatsächlich wissen wollen, wie man ewiges Leben bekommt, hätte Jesus ihm eine andere Antwort gegeben. So war es beim Nikodemus. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Man könnte Jesus jetzt vorwerfen, warum er ihm das nicht gleich so sagte. Doch hätte Jesus diesem Mann direkt gesagt, er solle ihm nachfolgen, hätte der Gesetzesgelehrte ihn sofort verklagt. Denn er versuchte ja Jesus. Er hätte wahrscheinlich losgeschrien und gesagt: Seht mal, hier macht sich einer zu Gott, er lästert Gott. Und Jesus konnte diesem Mann die Wahrheit nicht in dieser direkten Weise sagen. Der Gesetzesgelehrte versuchte den Herrn, aber Jesus, seine Zeit war noch nicht gekommen, verraten zu werden oder gefangen genommen zu werden. In diesem Gleichnis stellt sich Jesus vor als der barmherzige Samariter, der sich mit uns Menschen vermischt hatte. Er ist anstatt Gottes Sohn zum Menschensohn geworden, hat sich bereit erklärt, sein Zuhause, das himmlische Jerusalem, zu verlassen und diesen gefährlichen Weg Richtung Jericho zu wandern. Die Stadt Jericho befand sich damals an dem am tiefsten gelegenen, frei zugänglichen Punkt der Erde und symbolisiert damit unsere tiefe Verlorenheit. Wer ist Jesus Christus für dich? Ist er einfach nur eine historische Persönlichkeit, wie jede andere, die irgendwann mal gelebt hat? Ich habe ChatGPT gefragt. Es ist ein neuer Ausdruck für künstliche Intelligenz. Und da kannst du Fragen eingeben. Es ist seit November letzten Jahres frei zugänglich für alle. Und da habe ich diese Frage gestellt. Welche Bezeichnungen gibt es für Jesus Christus in der Bibel? Und da liest man ein paar und es gibt hunderte Bibelverse, die Jesus Christus beschreiben im Wort Gottes. Entweder mit Namen wie der gute Hirte und so weiter. Ist Jesus Christus für dich vielleicht auch ein anderes Wort für Licht oder Liebe? Hast du diesen Namen schon einmal bewusst ausgesprochen? Oder ist das für dich auch unter deiner Würde, diesen Namen in den Mund zu nehmen? Ist es wirklich dasselbe, wenn man sagt, statt Jesus Licht oder Liebe? Ein Zitat von einem christlichen Philosophen, er heißt Søren Kierkegaard, macht den Unterschied klar, dass es nicht so einfach ist. Und er schreibt, O du unendliche Liebe, die nie aufhört, allzeit liebreich auszuhalten mit mir. Während ich schlafe, wachst du, und wenn ich wachend mich irre, so machst du selbst den Irrtum zu dem Besseren, als das Richtige gewesen wäre. Und ich habe bloß mich zu verwundern über dich, unendliche Liebe. Dieses Zitat wurde vor einigen Jahren auf einer katholischen Beerdigung gelesen, auf der Besucher und Trauergäste aus verschiedenen Religionen und Konfessionen anwesend waren. Und daraus können wir schließen, dass in diesem Fall für unendliche Liebe alles eingesetzt werden kann. Es kann alles bedeuten. Gegen dieses Zitat hätte Claudia Roth auf dem Berliner Schloss garantiert nichts dagegen, nicht wahr? An diesem Zitat erkennen wir, dass es nicht der Wahrheit entsprechen kann. Denn Gott ist Liebe, ja, das stimmt. Aber es funktioniert nicht umgekehrt. Liebe ist nicht Gott. Es funktioniert nur in Verbindung mit dem Namen Gottes. In der Menschheitsgeschichte gab es auch viele Menschen, die versuchten, Gott zu sein, aber es gibt nur einen Gott, der Mensch geworden ist. Und weißt du, an welchem Ort auf der Welt er diese Liebe unter Beweis gestellt hat? Als Jesus sich entschieden hat, die Reichweite seiner Liebe zu beschreiben, streckte er eine Hand nach rechts und die andere Hand nach links aus und er ließ sie dann in dieser Stellung festnageln. Das biblische Zeugnis über den Herrn Jesus Christus ist wie ein roter Faden, der das ganze geschriebene Wort Gottes durchzieht. Das Werk des Heilandes, auch das Evangelium genannt, bildet das zentrale Zeugnis der Heiligen Schrift. Angefangen mit dem ersten Versprechen nach dem Sündenfall, wo Gott versprochen hat, einen Retter zu senden, in 1. Mose 3,17, über den Sieg am Kreuz auf Golgatha, was in Johannes 19, Vers 30 steht, bis Jesus sich im Buch der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 13, zum letzten Mal vorstellt, als das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Wir hatten gelesen, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, dass sie sich freuen sollen, dass ihre Namen im Lebensbuch des Lebens geschrieben stehen. Weißt du, was das bedeutet? Diese Aussage, dass wir uns freuen sollen? Oder warum wir uns da freuen dürfen? Das bedeutet, dass jeder Name eines jeden Menschen seit Geburt dort eingeschrieben ist. Auch deiner. Du darfst dich freuen, denn für deine Rettung ist alles vorbereitet. Und dein Name wird erst dann gelöscht, wenn du in deiner Lebzeit dich nicht für die frohe, rettende Botschaft entscheidest. Und jeder, der beim Gericht vor dem großen weißen Thron nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wird das bekommen, was er dann verdient hat. Und dieses Gericht vor dem großen weißen Thron wird beschrieben in 2. Thessalonicher 1, 8 bis 10. Und damit werde ich zum Schluss kommen. Da steht, wenn er Vergeltung üben wird, also Jesus Christus, an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. An diesem Tag des jüngsten Gerichts wird es extrem gerecht zugehen. Denn auch für Gerechtigkeit ist Jesus Christus ein Experte. Ich weiß nicht, welche Bedeutung Jesus Christus für dich bis heute hatte. Aber ich weiß, dass am Ende deines Lebens er nur zwei Bedeutungen haben wird. Entweder er ist dein Retter oder er ist dein Richter. Und wir singen gleich das Lied Fokus und ich lade dich ein, es mitzusingen. Ich lade dich ein, diesen Namen Jesus auszusprechen. Denn in diesem Namen ist so viel Kraft, um aus dir einen neuen Menschen zu machen. Dazu lade ich dich ein und dazu lädt auch Jesus Christus dich ein, damit er dein Leben neu machen darf. Amen.